Also. Gut. Kamera läuft. Es geht weiter. Also, Paketformate. Ich rede jetzt einfach mal, auch wenn Sie auch noch reden. Wir haben jetzt nur diese einfachen Archivformate gesehen und jetzt geht es in den restlichen Folien noch um Paketformate, also um Software, die irgendwie als Paket gepackt ist. Dass man das überhaupt in der Form hat, ist nicht selbstverständlich. Ich habe hier geschrieben, die meisten Linux-Distributionen setzen eine Paketverwaltung ein. Aus meiner Sicht heute setzen sie alle, die ich kenne, sowas ein. Aber man kann keine solche All-Aussage machen, weil es tausende von kleinen Mini-Linux-Distributionen gibt, die irgendjemand sich zusammengebastelt hat. Und da könnten durchaus welche dabei sein, die halt ohne Paketverwaltung arbeiten. Ja, es gibt zum Beispiel einige so Live-CDs, die kann man sich ja irgendwie zusammenkloppen aus irgendwelchen Komponenten. Und da könnte jemand was gebastelt haben, was jetzt kein Tool hat, mit dem man Software nachinstallieren kann. Ja, aber alle großen Distributionen, die irgendwie halbwegs wartbar sein wollen, die haben natürlich sowas. Und heute wird fast überall mit Repositories gearbeitet. Das heißt, sie haben irgendwelche sogenannten Paketquellen, kurz sagt man auch nur Repos dazu, und die werden einfach eingebunden und dann kann man auf der Kommandozeile oder in irgendeinem GUI-Tool einfach sagen, ich will das Programm XY haben, und dann lädt die Paketverwaltung alles, was man dafür braucht, entweder aus dem Internet oder von irgendwelchen anderen Quellen, von einer Platte oder von einer DVD, wenn sie sowas eingelegt haben, lädt sich die Sachen runter und spielt es ein. Und das macht die ganze Softwareverwaltung sehr angenehm, und es werden auch Abhängigkeiten und Konflikte, da komme ich nachher noch etwas ausführlicher dazu, die werden automatisch aufgelöst von den ganzen modernen Tools. Auf der Basis gibt es eben ein Dateiformat oder mehrere Dateiformate, das sind die Paketformate. Da gibt es auch wieder eine ganze Latte davon, aber zwei haben sich im Wesentlichen durchgesetzt. Das ist einmal das von Red Hat entwickelte RPM-Format. RPM wie Red Hat Package Manager, wird aber heute nicht mehr so lang ausgesprochen, weil halt etliche andere Distributionen von Linux auch RPM benutzen. Und die Alternative ist das Debian-Format, das auch von mehreren Distributionen eingesetzt wird. Die Grundidee ist die gleiche. Man packt halt alles, was zum Programm gehört, in das Paket rein, tut noch ein paar Zusatzdaten dazu und hofft, dass das ausreicht an Informationen, damit eine vernünftige Paketverwaltung möglich ist. Ja, apt ist ein Aufsatz auf das normale Paketformat. Kommen wir gleich noch ausführlich zu. Das hat gegenüber dem Standardverfahren, wie man sonst Software unter Windows zum Beispiel installiert, wo man ja irgendeinen Installer hat, den man startet und der dann ein einzelnes Programm einspielt, hat es den Vorteil, dass Sie damit sowas wie eine Masseninstallation automatisch durchführen können. Sie können, wenn Sie so ein GUI-Tool verwenden, 200 Programme anklicken und sagen, die will ich alle haben. Dann findet das Ding noch raus, was für weitere 100 Pakete Sie noch benötigen, weil die irgendwie dazugehören. Und dann werden diese 300 Pakete runtergeladen, während Sie den Kaffee trinken gehen. Und wenn sie zurück sind, dann sind diese ganzen Programme installiert und können benutzt werden. Und was damit auch möglich ist, wenn das Ganze eben über Internetpaketquellen läuft, dann kriegen Sie auch automatisch mit, wenn irgendeins von den installierten Programmen aktualisiert wurde. Und Sie können das so einrichten, dass Sie also eine automatische Aktualisierung vornehmen, dass Sie nicht mal gefragt werden. Ja, man kann es auch so machen, dass man, das ist das Standardverhalten, dass so ein Fenster aufpoppt und sagt, hier, es gibt 30 neue Updates, willst du die haben? Aber man kann es auch so einrichten, dass einfach im Hintergrund immer neue Pakete sofort eingespielt werden. Ja, von dem Zeug, was sie halt installiert haben, nicht von sämtlichen Paketen. Und teilweise geht es sogar so weit, dass man so einen Release-Wechsel von einer Betriebssystemversion zur nächsthöheren, dass man den auch automatisch mitmachen kann. Also gerade Debian ist ein gutes Beispiel dafür. Wenn da eine neue Stable-Release rausgekommen ist, dann kann man einfach sagen, hier Upgrade, und dann wird das alles aktualisiert. Gut, wir schauen uns kurz diese RPM- und Debian-Formate relativ an der Oberfläche an. Was haben wir in so einem RPM-Paket drin? Unter anderem ist natürlich die Software da drin. Da steckt also irgendwo ein Archiv in diesem Paket und das ist sowas Ähnliches wie ein TGZ-Archiv. Ja, ich weiß jetzt nicht auswendig, ob RPM das CPIO-Paket innen drin hat oder ein AR-Paket, aber vom Prinzip etwas, was so ähnlich wie ein TAR-Archiv aussieht. Und da drumherum gibt es dann noch eine ganze Menge Zusatzzeug. Da haben Sie erstmal einen größeren Block an Metadaten. Der Paketname ist drin. Der ist zwar auch im Dateinamen von Ihrem RPM-Paket drin. Die Dinger heißen immer Programmname, Strich, Versionsnummer, Punkt, Plattform, also sowas wie i586 für eine bestimmte Prozessorplattform, Punkt RPM. So sieht so ein typischer Paketname aus. Aber Sie könnten das Paket auch umbenennen in a.rpm und es wäre immer noch klar, was es ist, weil in den Metadaten das halt eingetragen ist. Also Paketname, Versionsnummer, wann wurde das Ding gebaut? Das ist häufig interessant. Für welche Linux-Version ist es gemacht worden? Das ist wichtig, wenn Sie irgendwoher ein RPM-Paket in die Hand kriegen und nicht erkennen können, für was es eigentlich gedacht ist, dass Sie halt wissen, das ist für ein OpenSUSE gemacht worden oder für ein Red Hat Linux oder was auch immer. Weil, das werden wir gleich noch sehen, wenn es für die falsche Linux-Version ist, dann kann man in der Regel wenig damit anfangen. Kontaktangaben zum Paketbauer, zum Distributor allgemein sind meistens auch noch mit dabei und wichtige Informationen über Abhängigkeiten und Konflikte. Ja, was das ist, gleich noch im Detail, aber im Wesentlichen geht es darum, bestimmte Pakete vertragen sich nicht miteinander und andere wiederum brauchen einander, also können alleine nicht existieren, ja, oder nicht vernünftig arbeiten. Und was wir außerdem in so einem Paket noch drin haben, sind Skripte, die vor und nach der Installation und vor und nach der Deinstallation ausgeführt werden. Ja, wenn Sie überlegen, dass Sie zum Beispiel ein neues Programm installieren, was PDF-Dateien anzeigen kann, dann hätten Sie ja gerne, dass irgendwo auch das System weiß, dass es jetzt einen neuen PDF-Viewer gibt. Wenn das zum Beispiel der erste Viewer ist, dann wollen Sie, also wenn Sie vorher noch keinen anderen hatten, dann wollen Sie, dass der Dateimanager informiert ist und wenn Sie auf eine PDF-Datei klicken, dass dieses Programm dann damit geöffnet wird. Und das ist ja eine systemweite Einstellung, die praktisch nicht eine einzelne Datei aus dem Paket irgendwie vornehmen kann. Deswegen muss irgendwie was am Gesamtsystem aktualisiert werden und sowas kann man in ein Skript reinpacken, was eben nach der Installation automatisch ausgeführt wird. Also da stehen dann ein paar Befehle drin und die laufen, nachdem Sie das Paket installiert haben.
Was genau. Würde man vor der Installation?
Vor der Installation, Sie könnten vor der Installation, was würden Sie da machen? Ja, also das, bitte? Na, das ist eh, wenn die Paketverwaltung läuft, die läuft immer mit Administratorrechten. Sie kann nicht. Ja, also Sie können zwar so ein grafisches Programm, was die Programme, die es gibt, anzeigt, das können Sie auch mit normalen Rechten starten, aber in dem Moment, wo Sie sagen, installiere was, müssen Sie das Administratorpasswort eingeben und der Prozess, der diese Skripte ausführt, der läuft dann schon mit Rootrechten. Ja, also mir fällt jetzt spontan nur sowas ein, wie dass man zum Beispiel guckt, ob bestimmte Bedingungen erfüllt sind, die sich nicht Speicherplatz, ja, oder ob irgendwelche andere Software da ist, was nicht über die normalen Abhängigkeiten geprüft werden kann. Dass zum Beispiel, es gibt Programme, die in Installationsroutinen sowas drin haben, dass die ein Testprogramm kompilieren und ausführen. Und nur wenn dieses Testprogramm korrekt durchkompiliert wurde und läuft und ein richtiges Ergebnis zurückliefert, dann geht's weiter. Sowas könnte man auch in so ein Skript reinpacken. Ansonsten fällt mir jetzt nichts Vernünftiges gerade aus dem Stand ein, aber die Möglichkeit ist halt eben da, dass sowohl für die Installation als auch Deinstallation jeweils die Möglichkeit da ist, vorher und nachher da irgendwelche Dinge auszuführen. Ja. Ja, und das ist ein einzelnes Paket. Wenn Sie ein Paket haben, was für Ihre Plattform, für Ihr konkretes System geeignet ist, also auch für die Linux-Version, die Sie benutzen, dann können Sie das installieren oder deinstallieren. Ja, das funktioniert an sich schon. Richtig spannend wird es eben erst, wenn man ein komplettes Repository hat. Und das ist im Wesentlichen einfach nur eine Art einfache Datenbank, wo eine Liste aller verfügbaren RPM-Pakete drin ist. Und die Paketverwaltung, die sie dann verwenden, die lädt immer solche Repository-Listen runter vollständig und ist damit dann in der Lage herauszufinden, was gibt es alles und wenn sie irgendwas installieren wollen, was brauche ich noch zusätzlich. Ja, das sind diese Abhängigkeiten, die wir gleich noch sehen. Jetzt ist es noch so, dass ein Paket nicht unbedingt exakt ein Programm ist. Ja, häufig stellt man fest, man will ein Programm installieren und tatsächlich wird ein ganzer Haufen Pakete installiert, die alle irgendwie den Programmnamen auch im Paketnamen tragen. Aber es ist nicht so recht klar, warum es mehrere davon gibt. Und ich habe mal hier für irgendein fiktives Beispiel einfach eine Reihe von Paketnamen, die da auftauchen könnten. Und Sie sehen hier, es gibt erstmal das eigentliche Programmpaket. Das taucht hier zweimal auf. Einmal mit einer Endung i586RPM und einmal mit x8664RPM. Und das sind die typischen Endungen, die verwendet werden, um 32-bittige und 64-bittige Pakete zu unterscheiden. Weil Sie können Linux in einer 32- oder 64-Bit-Version installieren und brauchen dann entsprechend ein anderes Paket von dem Programm. Dann habe ich hier angenommen, dass das Programm etwas größer ist und eine Bibliothek verwendet, die zu diesem Programm dazugehört, die aber auch von anderen Programmen verwendet werden können. Ja, das heißt, es könnte sein, dass jemand nur die Bibliothek haben will. Dass er nicht das ganze Programm haben will, sondern nur die Bibliothek. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, wo wir den PDF-Viewer eben schon hatten. Es gibt so ein Tool, das heißt XPDF und das verwendet auch irgendeine eigene Bibliothek, die irgendwie auch von außen zugänglich wäre. Und da wäre es theoretisch denkbar, dass man eben den Viewer selber, das XPDF, gar nicht installiert, aber die Bibliothek, die halt das PDF-Format versteht und damit irgendwas machen kann. Image Magic ist auch so ein Beispiel. Image Magic kann irgendwelche Dinger, Bilder konvertieren. Ja, und es gibt auch ein Hauptprogramm, was eigentlich Image Magic heißt, was dann Bilder öffnen und bearbeiten kann. Und das ist oft nicht installiert, aber die darunterliegenden Tools, die sind schon vorhanden. Und diese Bibliothek, die gäbe es halt auch wieder in beiden Architekturen. Ja, tatsächlich gäbe es noch viel mehr von diesen Paketen, weil sie auch noch andere nicht-Intel-artige Prozessoren unterstützen. Ja, dann gibt es oft noch so Debug-Pakete. Da sind praktisch irgendwelche Zusatzdaten drin, die einem helfen können, wenn das Programm fehlerhaft läuft, da irgendwie Debug-Informationen rauszukriegen. Und schließlich gibt es häufig noch ein Paket, was nur irgendwelche Programmdaten enthält. Also zum Beispiel, was weiß ich, Navigationsdaten oder sowas. Ja, das ist ja etwas, was unabhängig von der Architektur ist. Und man macht diese Aufteilung, um Platz zu sparen. Wenn Sie überlegen, man könnte natürlich die Daten auch einfach in das normale Programm RPM-Paket mit reintun. Weil die Daten wird man wahrscheinlich immer brauchen. Also wenn man das normale Programmpaket installiert, dass dann auch die Daten direkt mit dabei sind. Aber auf dem Server würde das natürlich bedeuten, dass sowohl die 32-Bit-Version als auch die 64-Bit-Version beide diese zusätzlichen Daten enthalten. Und da solche Repositories in der Regel sehr groß sind und Tausende oder Zehntausende Programmpakete vorrätig halten, ist es halt vernünftig, das so aufzusplitten, dass man keine Redundanz hat. Und ja, dass man die Sachen dann alle kriegt, das wird dann so gelöst, dass in diesem ersten Ding, in dem PROC-Paket, dass da praktisch der Hinweis drin ist, ich brauche aber auch PROC-Lib und ich brauche auch PROC-Data. Ja, es wird in der Regel nicht drin stehen, ich brauche auch PROC-Debug, denn das braucht er nicht. Das brauchen Sie nur, wenn Sie das Programm debuggen wollen, aber das Programm selber läuft auch ohne Debug-Symbole vernünftig. Ja, also würde dieser Hinweis nicht da drin stehen, aber eben für die anderen Sachen. Und im Ergebnis, wenn Sie in einem gescheiten Paketverwaltungsprogramm sagen, installiere mir PROC, dann würde automatisch das andere Zeug mit installiert werden. Gut, hier nur ein kurzer Überblick über das Standard-Tool, was einzelne Pakete installieren kann. Ja, das heißt halt auch RPM, so wie das Paketsystem selber auch. Und es gibt halt ein paar Optionen, mit denen Sie jetzt einzelne Pakete, wenn Sie die als Datei vorliegen haben, bearbeiten können. Ja, für Installation und Upgrade. E ist Erase zum Löschen. Wenn Sie ein Paket löschen wollen, geben Sie nur den Namen ein und keinen Dateinamen, weil das System eine Datenbank hat und natürlich weiß, was installiert ist. Interessant ist oft noch die Option minus groß V. Minus groß V steht für Verify und damit können Sie so eine Art Integritätscheck machen und gucken, ob irgendwelche Dateien aus dem Paket sich verändert haben. In der Regel wird dabei rauskommen, dass sich irgendwas verändert hat, weil die meisten Pakete eine Konfigurationsdatei haben, die irgendwo im etc-Verzeichnis liegt. Und die wird natürlich verändert, wenn man irgendwas macht mit dem Programm. Ja. Aber das Binary selber zum Beispiel sollte nicht verändert sein. Wenn Sie feststellen, das Programm-Binary ist nicht mehr das, was Sie installiert haben, dann ist es verdächtig. Ja, so ein grundsätzliches Ärgernis in der RPM-Welt ist einfach die Vielfalt der Linux-Distributionen, die alle auf RPM aufbauen. Es sind halt jetzt von den größeren, bekannteren, ist es OpenSUSE, Fedora, Red Hat, Mandriva. Und die setzen eben alle auf das RPM-Format. Das heißt prinzipiell, wenn Sie nach RPM-Paketen suchen im Internet und so einzelne Pakete direkt runterladen, dann können Sie da irgendwas erwischen, ja, für irgendeine von den Linux-Distributionen. Und in der Regel sind diese Pakete untereinander nicht kompatibel. Ja. Es gibt Fälle, in denen es funktioniert, ein falsches Paket einzuspielen und es läuft und alles ist gut, aber in den meisten Fällen wird es nicht laufen. Und in der Regel wird es sich schon gar nicht installieren lassen, weil es ganz merkwürdige Abhängigkeiten hat. Also es braucht Pakete, die es gar nicht gibt für diese Distribution. Und da kommt man so nicht weiter. Ja, und dann ist es auch so, es reicht nicht mal für die richtige Distribution ein Paket zu haben, sondern es muss meistens auch noch exakt die richtige Version dieser Distribution sein. Also selbst ein Paket für OpenSUSE 11.2 läuft in der Regel schon auf einem 11.3-System nicht mehr. Auch da kann es sein, dass es läuft, aber in vielen Fällen ist es eben so, dass es nicht läuft.
Andersrum natürlich auch nicht.
Ne? Andersrum auch nicht, ne. Also es ist eher wahrscheinlich, dass das alte Paket auf der neuen Distribution läuft als andersrum. Weil die Pakete, die neuer sind, sind gegen Bibliotheken verlinkt, die neue Features haben, die es in den alten Bibliotheken noch nicht gab. Und die können dann gar nichts machen. Da gibt's, werden Funktionen aufgerufen, die es nicht gibt in der Bibliothek. Andersrum kann es gehen, weil die neuen Bibliotheken in der Regel einfach nur besser und größer als die alten sind und die alten Funktionen noch anbieten. Aber häufig geht auch das nicht, weil nicht nur die Pakete sagen, was sie brauchen, sondern auch das Programm selber weiß, was es braucht. Und so ein Programm, also die einzelne ausführbare Datei, das Binary, das kann sagen, ich brauche eine glibc und zwar exakt Version 2.4.1. Und wenn es dann eine 2.4.2 findet, dann könnte es zwar theoretisch laufen, aber es wird trotzdem nicht gestartet, weil es eben verlangt, die exakt richtige Version zu kriegen.
Verlange mindestens.
Ja, oder? Genau. Ja. Aber es kann eben auch Exaktheit verlangen und dann kommen sie nicht weiter. Manchmal helfen dann so alberne Tricks wie symbolische Links zu erzeugen, wo sie eine Datei haben, die dann genauso heißt und nur die Versionsnummer ist geändert und damit geht es dann. Ja, das ist ganz eigenartig, weil in dieser Bibliotheksdatei steht natürlich auch nochmal irgendwo innen drin, was für eine Version das ist. Ja, also das ist sich, dass man, ja, ich finde es nur komisch, dass man es damit austricksen kann, weil das ist nur ein äußerer Name halt, der ist eigentlich nicht viel wert. Aber der Linker sucht halt auf Basis der Namen nach den Bibliotheken. Ja, und diese Probleme mit der Vielfalt der Distributionen, den ganzen Inkompatibilitäten und so weiter, das ist also viele Jahre richtig ärgerlich gewesen und das hat man in den Griff gekriegt, indem man diese Repositories eingeführt hat. Ja, und dazu hat halt jeder Anbieter einer Linux-Distribution, also der Distributor selber, hält halt ein Standard-Repository bereit und zwar für jede Version seiner Distribution. Und wenn man heute so ein System installiert, dann sind die in der Regel auch schon automatisch eingerichtet. Muss man also nicht mehr von Hand irgendwas noch dran umstellen. Man setzt heute voraus, dass die Leute irgendwie eine Internetanbindung haben und dann funktioniert es gut. Ja, weil dann wird praktisch nur in den Repositories gesucht und da gibt es nur Pakete, die kompatibel sind, weil das eben genau das Repo für das aktuelle System ist, was man da hat. Und wenn man dann später irgendwann sowas, was ich eben beschrieben habe, so ein Distributions-Upgrade macht auf eine höhere Version, dann wird praktisch auch das Repository getauscht und dann stimmt es auch wieder. Ja, ein anderes Problem, was ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt hatte vom RPM, sind eben diese Abhängigkeiten. Man kann nicht einfach hingehen und irgendeine RPM-Datei, die man gefunden hat, installieren, selbst wenn sie für das richtige System schon gemacht wurde. Also wenn Sie eine OpenSUSE 11.3 haben und das Paket ist auch dafür, dann kann es trotzdem sein, dass Sie das nicht installieren können, weil das Paket sagt, ich brauche irgendeine Bibliothek und ich weiß nicht, wo ich die herkriegen soll. Und solange man keine Repositories hat, gibt es auch keine Möglichkeit rauszufinden, wo diese Bibliothek drinstecken könnte. Ja, man kann dann nur versuchen zu gucken, wie heißt die Bibliothek. Diese Information kriegt man noch im Rahmen der Fehlermeldung, Library irgendwas nicht gefunden. Und dann kann man sich auf die Suche begeben. Und Libraries selber können auch wieder von anderen Bibliotheken abhängen. Also da kann sich dann so ein ganzer Baum von Abhängigkeiten auftun. Und das lässt sich mit dem reinen, einfachen Paketmanager, der grundsätzlich nur einzelne Pakete installieren kann, lässt sich halt nicht in den Griff kriegen. Und auch dafür ist eben ein Repository die Lösung. Da hat man die Probleme dann nicht mehr. Was man als Problem betrachten kann oder auch nicht, das sind die Konflikte. Das ist sowas Ähnliches wie die Abhängigkeiten. Das sieht einfach so aus, dass in einem Paket drinsteht, ich darf nicht gleichzeitig mit einem bestimmten anderen Paket installiert sein. Ja, ein Beispiel wäre etwa, wenn Sie versuchen, zwei Mail-Server zu installieren. Also Sie haben einen, was hat man, ein Sendmail und was nimmt man noch? Sendmail und Exim zum Beispiel, das sind populäre Open-Source-Mail-Server, also die Dinger, die E-Mails entgegennehmen und weiterleiten im Internet. Und Mail-Server sind immer auf einen festen Port konfiguriert. E-Mails kommen immer auf Port 25 rein und es ist nicht möglich, zwei Mail-Server gleichzeitig laufen zu lassen. Wenn Sie zwei Mail-Server installieren würden, in irgendeiner Reihenfolge würden die gestartet werden. Der erste schnappt sich Port 25, dann ist er weg und der zweite würde den Startversuch mit einer Fehlermeldung abbrechen.
Ja? Schaut er nach bestimmten Paketen, die installiert sind bereits, oder schaut er, ob der, was ich im ETC Services, dieser Port quasi mit dem Ding belegt ist?
Nee, der schaut nach installierten Paketen.
Aber also, wenn einer Mail-Server neuer drin ist, den man so noch nicht kennt, also den anderen noch gar nicht kennen?
Ja, der neue Mail-Server, der sollte auch einen Konflikt gegen alle bereits bekannten Mail-Server haben. Das, was sie machen könnte.
Kann sagen, hey, ich will nicht, dass das hier installiert wird.
Ja, ein Konflikt kann ausgelöst werden. Konflikt heißt einfach nur, die beiden Pakete dürfen nicht gleichzeitig da sein. Ob das in dem einen oder in dem anderen drin steht, ist egal.
Ja, aber wenn ich jetzt ein Paket installiere,
Sie können
installierte Mail-Server, das
die Paketverwaltung merkt das.
Ach.
Weil die Paketverwaltung alle Pakete kennt. Die hat eine Datenbank, wo alle aktuell installierten Paketen mit den ganzen Randbedingungen und so weiter drinstehen.
Ich gehe davon aus, dass der Neuere weiß, dass es den Älteren gibt und dass der sich dann meldet. Weil der Ältere, wenn man installiert ist, man macht einen neuen Mail-Server auf, der kennt den ja gar nicht, der weiß den ja gar nicht. Oder sucht dann nach irgendwas, die nutzt irgendein Programm, den Port oder.
Also zumindest in einem der beiden Pakete, entweder von Ihrem alten oder von Ihrem neuen Mail-Server, muss drinstehen, dass es den anderen nicht mag. Es wird typischerweise in dem Neuen drin stehen, weil der Alte kann den Neuen ja prinzipiell noch nicht kennen.
Ja. Gibt es sowas, was zu viel verschiedene Anbieter oder ich weiß nicht, was es viele Mail-Server gibt, aber gibt es irgendein Programm, wo es 20, 30 Varianten davon gibt? Das ist doch die Gefahr relativ groß, dass halt beides immer nicht kennen, oder?
Ja, ich meine, Sie haben natürlich immer die Möglichkeit, auch vorbei an der Paketverwaltung was zu installieren. Also es kann immer mal zu Situationen kommen, wo die Mechanismen versagen. Es geht nicht darum, damit die perfekte Fehlersicherheit herzustellen, aber soweit es möglich ist, sollen halt unsinnige Installationsversuche direkt abgeblockt werden. Wenn Sie hingehen und zwei ganz neue Programme entwickeln, die es noch nicht gab, ja, und die sich beide gegenseitig nicht vertragen, dann und beide wissen nichts voneinander, dann können sie die gleichzeitig installieren und dann scheitert das Ganze halt. Ja. Aber ein Großteil der Software ist ja schon seit vielen Jahren da und da weiß man halt, mit welchen anderen Paketen die Dinger sich nicht vertragen. Das müssen die da reinschreiben, ja. Ja, wobei es nicht die nicht die Entwickler der Software sind, sondern die Paketierer, also die Leute bei der Distribution, die das Paket bauen. Weil der Entwickler von so einem Server oder so, der stellt halt nur seine Sourcen als TGZ-Paket irgendwo ins Netz und der Distributor lädt sich das runter und baut daraus ein Paket, was in seine Distribution integriert ist und der muss an der Stelle sagen, aha, das ist noch ein Mail-Server und dann trägt er alle anderen 20 Mail-Server da ein, die nicht in Ordnung sind. Was aber zum Beispiel okay ist, ist mehrere Webserver zu haben, also ein Apache und dann noch drei andere Webserver, weil die Webserver nicht auf einen Port festgelegt sind. Die haben zwar einen Standardport 80, wenn man nichts anderes vorgibt, aber es spricht ja nichts dagegen, es gibt viele Webserver, die auf anderen Ports laufen. Und deswegen darf man immer auch mehrere Webserver installieren. Die mit was? Ja, ja. Ja. Und ja, also das ist halt einfach ein Feature, was davor schützen soll, eben unsinnige Software-Konstellationen hinzubiegen. Und manchmal ist es so, dass die Paketbauer sich geirrt haben. Und dass es durchaus eine legitime Nutzung von zwei Paketen gibt, die als nicht legitim angesehen haben. Und deswegen gibt es die Möglichkeit, das zu erzwingen, dass ein Paket trotzdem installiert wird, obwohl es Konflikte gibt. Aber generell gilt, seit wir dieses System der Repositories haben, man sollte überhaupt nicht mehr sich auf die Suche nach einzelnen RPM-Paketen machen und irgendwas damit von Hand versuchen. Denn es ist immer die bessere Wahl, etwas aus dem Repository zu ziehen. Weil man dann weiß, das ist ja in so einem Gesamtrahmen irgendwie entwickelt worden, es ist klar, dass das funktionieren wird. Ja, bis auf Programmfehler, die es natürlich auch noch geben kann, aber zumindest grundsätzlich ist es für das aktuelle Setup, was man hat, ist es vorgesehen. Der Zugriff jetzt auf die verschiedenen Repositories ist über unterschiedliche Tools bei RPM leider nur möglich, je nachdem welche Distribution man hat. Jeder hat sein eigenes Ding irgendwie da gemacht, das Rad mehrmals erfunden. Also bei OpenSUSE gibt es zum Beispiel ein Tool, das heißt Zipper und damit kann man mit so einem Kommando wie Zipper install Paketname, kann man ein Paket installieren. Ja, bei Fedora und Red Hat heißt das Ding Yum und hat ansonsten dieselbe Syntax. Aber auch nur für die Installation, wenn man irgendwelche komplizierteren Dinge damit macht, dann unterscheiden sich die Befehle, sind nicht alle gleich. Und auch die Art und Weise, wie man ein neues Repository zum Beispiel einträgt, ist komplett unterschiedlich. Bei Mandriva gibt es dann was, das heißt OpenMe. Da kann man sich das Wort Install sparen, weil das I in OpenMe schon für Install steht. Kann man auch wieder ein Paket mit installieren und so weiter. Ja? Also das sind jetzt die drei großen, die so eigene Repository-Systeme haben. Und generell können Sie beim Repository nicht nur ein einziges haben, sondern Sie können mehrere haben und da gibt es auch verschiedene Medien. Ja, Sie können also internetbasiert sich irgendwas von Webservern oder FTP-Servern runterladen. Sie können eine große Sammlung von Paketen in ein lokales Verzeichnis werfen, ja, oder im Netzwerk als NFS-Share irgendwie zur Verfügung stellen. Sie können auch Datenträger wie DVDs oder sowas verwenden und die lassen sich alle in irgendeiner Form als Repository anmelden. Und neben den verschiedenen Medien ist es auch noch so, dass die prinzipiell die Repositories auch noch nach Inhalten sortiert sind. Es gibt einmal Standard-Repos, wo einfach die normalen Pakete, die man so zusätzlich noch nachinstallieren will, drin sind. Dann gibt es reine Update-Repositories. Da landen also nur Sachen drin, wenn ein Paket so ein Bugfix irgendwie hat, ja, was empfohlen wird zu installieren. Und dann gibt es noch spezielle Source-Repositories, die nur dann interessant sind, wenn Sie die Quellen runterladen und das Programm selber übersetzen wollen. Ja, das machen heute nicht mehr so viele, weil es relativ wenig bringt. Aber ein paar Leute machen es noch, weil man dann selber die Compiler-Optionen einstellen kann und damit nochmal ein 0,5% Leistung aus so einem Programm rauskitzeln kann, indem es mit den richtigen Optimierungen für die eigene CPU übersetzt wurde. Ja, oder man ist natürlich Entwickler und will das Ding weiterentwickeln. Das ist auch ein Grund, das Repo, das Sourcen-Repo zu verwenden. Da sind wir bis jetzt immer davon ausgegangen, dass es sich um Repos handelt, die eben der Distributor selber anbietet. Das ist praktisch im Zusammenhang mit den Repositories seine Hauptaufgabe. Ja, neben dem Bereitstellen von so Install-DVDs, damit man überhaupt erstmal starten kann, muss halt das Repo gut gepflegt sein, vor allem was so Bugfixes, Security, Patches und so weiter angeht. Aber außer dem Distributor gibt es typischerweise noch ganz viele andere Quellen, aus denen man auch Pakete beschaffen kann, für die aber dann dieselben Eigenschaften gelten, nämlich etwas ist genau für mein System gemacht. Und typische Sachen sind so Multimedia-Geschichten. Viele Linux-Systeme werden heute in einem Zustand ausgeliefert, wo sie keine MP3-Dateien abspielen können, keine Videos in irgendwelchen AVI-Formaten wiedergeben können und diverse andere Einschränkungen haben, irgendwelche 3D-Funktionen der Grafikkarte nicht unterstützen. Und es liegt alles daran, dass es irgendwelche rechtlichen Probleme mit der dafür nötigen Software gibt. Und man muss auch sehen, dass die Software ja international genutzt wird. Und jedes Land hat seine eigene nationale Rechtsprechung, was jetzt gerade erlaubt ist von Patenten, von Copyright und so weiter. Das macht es etwas unübersichtlich. Und die Tendenz ist, dass so ein Standard-Linux-System relativ abgespeckt ist. Alles, was irgendwo vielleicht rechtlich problematisch ist, wird erstmal rausgenommen. Und dann muss man nachher gucken, wie man das wieder reinkriegt. Ja, und das sind dann eben teilweise Drittanbieter, die mit dem Distributor überhaupt nichts zu tun haben. Und wenn man deren Repositories einbindet, dann kriegt man trotzdem genau auf seine eigene Distribution zugeschnittene Pakete, die man dann einfach nachziehen kann. Teilweise sind das Pakete mit mehr oder weniger identischen Versionsnummern wie Sachen, die auch im normalen Repo enthalten sind. Ja, aber sie sind halt besser, weil irgendwelche Features drin sind, die der offizielle Distributor rauskompiliert hat. Ja, klassisches Ding ist zum Beispiel, es gibt so ein Programm, das heißt Caffein, ein KDE-Programm, was Videos anzeigen kann, und das kann unter anderem auch DVDs abspielen, also Film-DVDs. Und in praktisch allen Distributionen, die man so kriegt, kann es das nicht, sondern wenn man da sagt, gib mir eine DVD, dann kommt irgendein Warnhinweis, dass das illegal ist, DVDs wiederzugeben. Und wenn man halt dann das Caffeinpaket austauscht durch eins aus einem anderen Repository, dann funktioniert wieder alles. Ja, und teilweise betreiben auch Softwareentwickler so Mini-Repositories, wo dann genau ein Programm drin ist, nämlich das, was sie entwickeln. Das hat trotzdem seinen Reiz. Wenn man ein Anwender von diesem Programm ist, dann kriegt man über dieses von einer Person praktisch mit einem einzelnen Programm gefüllte Repo, kriegt man immer sofort das Update. Sobald er was hochlädt, ja, kriegt man den Hinweis, das Ding ist aktualisiert worden, und kann es dann runterladen. Wenn man jetzt eine riesige Liste von Repos irgendwie sieht und die alle eintragen will, ist natürlich die Frage, landen da vielleicht auch mal irgendwann verbrecherische Repositories, die also Software installieren, die Daten ausspäht oder sowas. Und es gibt so Ansätze, dass man sich davor schützt, indem man zumindest gezwungen ist, beim Einbinden eines Repos die Entscheidung zu treffen, dass man das wirklich haben will. Ja, und dafür werden signierte Pakete verwendet, die also alle mit einem Key des Repositories signiert worden sind. Und nur wenn Sie von diesem Repository den öffentlichen Key bei sich installiert haben, dann geht das praktisch, die Installation eines solchen Pakets geht nur dann ohne Kommentar durch. Und damit können Sie so abgestufte Sicherheit machen. Sie können sagen, ich habe meine 5 Standard-Repos, denen traue ich. Von denen habe ich den Key eingebunden, und dann habe ich noch 10 so obskure Repositories eingebunden, denen ich zunächst mal nicht vertraue, aber wo ich vielleicht trotzdem was von installiere im Zweifelsfall. Und wenn Sie dann sowas machen, dass Sie sagen, ich aktualisiere jetzt mal alles, dann kommen aus allen möglichen Quellen die Pakete, werden angezeigt, und da, wo es den Key nicht gibt oder wo der Key falsch ist, nicht passt, da kommt dann halt ein Hinweis, dieses Paket hat irgendwie einen Fehler verursacht. Und dann können Sie an der Stelle das ablehnen, und alle praktisch verifizierten Pakete gehen problemlos durch. Ja, und das nutzt im Prinzip einfach so Public-Key-Kryptographie-Verfahren, wie Sie das auch beim E-Mail-Versand benutzen können. Müssen Sie so ein Schlüsselpaar machen, Public-Key und Private-Key. Der Private-Key bleibt bei Ihnen, den Public-Key können Sie jedem anderen geben. Dann können Sie Ihre eigenen E-Mails signieren mit Ihrem privaten Schlüssel, und der Empfänger weiß dann, dass die Mail von Ihnen gekommen ist. Und genauso funktioniert es hier auch. Ja, dann kurz noch ein Blick auf das Debian-Format. Also das ist dann halt das alternative Paketformat. Der Ansatz ist prinzipiell genau der gleiche. Ja, man hätte das Ganze auch in einer anderen Reihenfolge vorstellen können, dann hätte ich mehr Worte über das Debian-Format verloren, aber irgendeine Reihenfolge musste ich halt wählen. Vom Prinzip sind auch da wieder natürlich das ganze Programm ist in so einem Paket enthalten. Es sind diese Metadaten, Zusatzinformationen vorhanden. Auch da gibt es Skripte, die bei der Installation und Deinstallation ausgeführt werden können. Und es gibt auch da ein Verwaltungstool, das nennt sich DPKG, also Debian Package Manager, das ähnliche Optionen bietet wie das RPM-Tool, wo man also auch einzelne Paketdateien hernehmen kann, die installieren kann. Da wird auch geprüft, ob Abhängigkeiten und Konflikte bestehen. Man kann auch da sich über die Sachen hinwegsetzen und trotzdem installieren. Also das ganze Programm, wie bei RPM, gibt es bei den Debian-Paketen auch, nur alles mit anderen Namen. Die Optionen heißen alle ein bisschen anders, die man braucht. Also jemand, der RPM blind bedienen kann, kann DPKG nicht bedienen und umgekehrt. Man muss sie beide regelmäßig nutzen und sich das merken, um sie halt auch wirklich beide einsetzen zu können. Ja, und die Distributionen, die das Ganze benutzen, sind dann natürlich andere. Eben die ganzen Debian-basierten, erstmal Debian selber. Und Ubuntu und Knoppix sind so die nächsten größeren bekannten Vertreter. Ubuntu ist ja seit ein, zwei Jahren oder so ganz stark im Kommen. Und also im englischsprachigen Raum hat es sich schon so als System Nummer 1 etabliert, hat schon die größte Verbreitung. Ich glaube, hier ist es auch nicht mehr weit, bis es kommt.
Hast du noch RPM?
Bitte?
Das was kommt?
Bis Ubuntu auch hier in Deutschland Nummer 1 ist. Von den Distributionen.
Ich habe hier Ubuntu drauf.
Ja, ich habe hier auch Ubuntu drauf. Aber.
Bis jetzt ist Red Hat bevor, oder?
Nee, also, ja, wo? Also, das ist immer die Frage, wo. Ich habe jetzt an den Desktop gedacht und an Deutschland. Red Hat ist beim Server vorne in den USA. Und in Deutschland weiß ich gar nicht, was bei den Servern vorne ist. Also Red Hat ist sicher auch wichtig.
Ja, SUSE war mal eine Zeit lang vorne, aber wie es jetzt aussieht.
Ich glaube, es ist auch jetzt ganz neue Red Hat, oder? Ich kann ja nur so Red Hat
Weiß nicht, wir haben mit der Arbeit Red Hat auf jeden Fall.
Ja. Aber Server wissen jetzt nicht.
Red Hat Enterprise Desktop oder was?
Ja, ja. Mhm. Mit irgendwelchen so Platinum-Service oder was. Das
okay.
Oder wenn man so gleich Leute kommen, wenn irgendwas nicht funktioniert.
Ja. Ja, das ist halt immer die Frage, wo man guckt, aber es gibt diese, wie heißt die Webseite, wo die ganzen distrowatch.com, die haben so eine selbst erstellte Statistik, wie viele Suchanfragen oder wie viele Besucher die einzelnen Distributionen haben. Also auf DistroWatch gibt es alle Distributionen, jeder kann da eine Seite, so eine Übersichtsseite einrichten und die haben halt schon vor längerer Zeit Ubuntu ganz nach oben geschoben.
Ja. Minit, vor Fedora, vor OpenSUSE, vor Debian.
Aber das ist doch für Desktop.
Sind Sie gerade bei DistroWatch oder was?
Ja.
Ja, ja, genau. Ja. Dann kann man noch, das kann man auch noch unterschiedlich, nicht nur nach sechs Monaten, man kann auch nach 7 Tagen und so weiter, dann sieht man mehr, wie die aktuellen Trends sind. Das ist dann teilweise auch, das ändert sich natürlich, wenn gerade eine Version neu erschienen ist, in der Presse wird darüber berichtet, dann kriegen die auch da wieder höhere Zugriffszahlen. Aber wenn man so über ein paar Monate die Durchschnitte oder Zugriffszahlen anguckt, das ist schon ganz verlässlich. Aber das ist eben eine amerikanische Seite und spiegelt nicht unbedingt den deutschen Markt wider. Und ich glaube, dass in Deutschland Ubuntu noch nicht ganz vorne angekommen ist, aber da auch auf dem Weg ist. Ja, ich bin ja Chefredakteur so einer Computerzeitschrift für Linux-Anwender, für Einsteiger und wir merken zum Beispiel an unseren Mailinglisten. Wir haben spezielle Easy Linux. Wir haben Mailinglisten für SUSE-Anwender und für Ubuntu-Anwender und auf der Ubuntu-Liste ist der Zulauf, also Leute, die neu auf die Liste kommen, ist stärker. Es ist zwar generell die SUSE-Liste noch größer, weil einfach SUSE im Endanwenderbereich ganz lange vorne war. Und das dauert natürlich eine Weile, bis man so einen vom Platz verdrängen kann. Aber das wächst nicht mehr. Und Ubuntu wächst, ist zwar noch kleiner, aber es wird nicht mehr lange dauern, bis sie da überholt haben. Ja. Und der Verlag hat gerade vor einem halben Jahr ein neues Heft gegründet, was nur sich an Ubuntu-Anwender richtet. Und es gibt kein vergleichbares reines SUSE-Heft. Ja, das heißt also, dass die Kollegen in der Geschäftsleitung da davon ausgehen, dass Ubuntu da dauerhaft vorne bleiben wird. Sonst würde man so eine Heftgründung nicht machen. Die Systeme. Also wenn Sie es als Anwender einfach nur benutzen, würde ich sagen, nein. Wenn Sie es administrieren müssen, wenn Sie es einrichten müssen auf ganz vielen Rechnern mit aller möglicher Hardware drin, dann gibt es natürlich schon Unterschiede. Die Frage, wie gut ist die Hardwareerkennung? Wird ein WLAN automatisch erkannt? Wo kriegt man die Treiber her? Und so weiter, da gibt es dann schon Unterschiede. Wenn das System einmal läuft, dann ist es natürlich völlig egal. Ja, wenn Sie es nur benutzen, dann merken Sie keinen Unterschied. Aber es sind halt so Details unter Ubuntu zum Beispiel, wenn Sie eine Datei runterladen aus dem Netz, irgendeine Video- oder Audiodatei oder sowas, und der Player, der die wiedergeben will, stellt fest, dass er die nicht abspielen kann. Dann hat er einen Mechanismus, automatisch die Installation der fehlenden Pakete anzustoßen, die genau diese Codecs enthalten, die Sie da brauchen. Und nachdem er das gemacht hat, gibt er die Datei wieder. Und das ist natürlich schon charmant. Ja, das ist jetzt nur eine kleine Sache. Das können Sie natürlich auf einer anderen Distribution auch lösen, das Problem. Aber Sie müssen es eben von Hand anfassen. Und jemand, der sich überhaupt nicht mit dem System auskennt, der wird vielleicht nur sagen, was ist das für ein Dreck, ich kann das Zeug nicht wiedergeben. Und ich meine, wir kriegen solche Leserbriefe von Leuten, die sagen, ich kann meine MP3-Dateien nicht wiedergeben, was soll ich mit dem Müll? Dann versucht man halt, denen noch zu helfen, weil man kann natürlich alles wiedergeben, ja, wenn man weiß, wie es geht. Aber das sind so Sachen, die das schon beeinflussen können. Und ich meine, ich bin auch vor einem halben Jahr oder so auf meinen Rechnern von SUSE auf Ubuntu umgestiegen, weil so Routine Arbeitsvorgänge irgendwie, die mit Wartung des Systems zu tun hatten, da einfacher sind. Und ich bin halt faul, ich will nicht irgendwas tun, was nicht nötig ist. Und ich habe viele Jahre mit SUSE gearbeitet, weil das für mich den wenigsten Aufwand verursacht hat. Und irgendwann hatte ich den Eindruck, dass es sich gedreht hat und dass es bei Ubuntu entspannter ist, mit dem System zu arbeiten. Ja, also ich bin zufrieden mit meinem Umstieg. Ich meine, ich finde auch SUSE-Systeme immer noch nett. Ich habe auch irgendwo noch einen Rechner, wo eine SUSE drauf läuft, aber ich hatte angefangen hier auf dem Netbook mit Ubuntu, weil es da kein, da lief die SUSE irgendwie nicht gescheit drauf. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, das WLAN ging nicht. Und das ist dann halt, setzt man sich dann hin und recherchiert 4 Stunden, wie man das löst. Ja, das kann man machen, wenn man die Zeit hat. Ich wäre auch der Typ, der das macht, weil mich interessiert, warum irgendwas nicht geht. Aber wenn die Zeit knapp ist und man muss das Ding einsetzen, weil ich es zum Beispiel hier für eine Vorlesung brauche und ich muss einen externen Monitor anschließen oder sowas und es geht nicht, dann probiere ich halt der Reihe nach die Distributionen durch, solange bis es geht. Ja. Und wenn ich was gefunden habe, was läuft, dann lasse ich es weiterlaufen. Und so ticken natürlich viele Leute. Also, ja. Also man muss einfach Experimentierfreude und Zeit auch dafür haben, um es hinzunehmen, dass Sachen nicht auf Anhieb funktionieren. Also das kann man eher machen, wenn man sich hobbymäßig damit beschäftigt. Aber okay, die Paketsysteme. Generell haben wir das Problem natürlich, dass es war ja schon so, dass schon die RPM-Pakete untereinander nicht einfach austauschbar sind zwischen den verschiedenen RPM-basierten Distributionen. Für die Debian-Systeme gilt Gleiches. Die Debian-Pakete und erst recht sind natürlich Debian-Pakete nicht auf einem RPM-System installierbar und umgekehrt. Es gibt zwar ein Tool, was die ineinander konvertieren kann, das heißt Alien. Das kann in beide Richtungen und noch ein paar andere Richtungen. Es kann auch Slackware-Pakete noch konvertieren. Also da gibt es die Möglichkeit, so rein formal die Dinge ineinander umzuwandeln, aber das bedeutet nicht, dass Sie das Zeug dann installieren können. Anschließend. Das heißt nur, dass Ihre Paketverwaltung das Ding dann zur Kenntnis nimmt und sagt, ja, das ist ein Debian-Paket, aber nicht für mich. Na, in der Regel funktioniert das nicht und es bleibt eben auch bei Debian dabei. Das Beste ist, wenn man mit Repositories arbeitet und da ist Debian eigentlich ein Vorreiter gewesen, weil Debian hat schon sehr lange dieses sogenannte apt-System, den Advanced Package Manager und der ist eigentlich Vorbild für die ganzen Repo-Strukturen bei den RPM-basierten gewesen. Also es war so, dass die Debian-Distributionen schon mit apt gearbeitet haben, bestimmt 2-3 Jahre, bevor die ersten angefangen haben, sowas auch für RPM zu machen. Mandriva war, glaube ich, die erste Distribution, die da was Brauchbares eingeführt hat, mit so automatischen Auflösungen von Abhängigkeiten und diese Dinge, die ich beschrieben habe. Dann gab es lange außer Mandriva niemanden. Dann kam, glaube ich, Fedora, also damals noch Red Hat Fedora mit ihrem Yum. Und dann irgendwann hat es dann auch OpenSUSE gemacht. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt haben die Debianer schon jahrelang einfach nur an der Kiste gesessen und mit apt-get irgendwelche Sachen installiert und waren glücklich. Ja. Und apt macht eben im Prinzip, deswegen meinte ich vorhin, man hätte es eigentlich auch umgekehrt erzählen können, weil apt eben früher da war. Ja. Apt macht das Gleiche, wie ich es bei den Repo-Geschichten eben beschrieben habe. Man kann halt einfach sagen, ich will ein Paket installieren und der guckt in seinen Datenbanken nach, wo gibt es das und lädt es runter, löst alle Abhängigkeiten auf und spielt das Ganze ein. Es ist jetzt auch hier wieder so, dass es ein Unterschied ist, ob Sie ein echtes Debian oder ein Ubuntu haben und auch ob Sie ein aktuelles Debian oder eins von vor 2 Jahren haben, weil dafür wieder unterschiedliche Repositories eingerichtet werden müssen. Das ist dasselbe Spiel wie bei den RPM-Distributionen. Entscheidender Unterschied ist aber, dass das Verwaltungswerkzeug für Ihre Repos in allen Fällen apt ist. Ja, egal, ob Sie Ubuntu benutzen oder Debian, es ist immer apt. Die Konfigurationsdateien, die Sie bearbeiten, sehen gleich aus. Da stehen halt andere Webadressen drin, weil ja, für Debian richten Sie irgendein Debian-Repo ein und für Ubuntu irgendein Ubuntu-Repo. Aber wenn Sie einmal gelernt haben, wie das funktioniert, dann können Sie alle anderen Debian-basierten Systeme auch administrieren, ja, weil es vom Prinzip dasselbe ist. Nur die genauen Quellen, die müssen es halt austauschen. Aber jemand, der gelernt hat, wie man ein Fedora-System administriert, der kann, was die Repos angeht, kein Mandriva-System administrieren. Das Konzept ist da zwar auch dasselbe, ja, die Logik, die dahinter steckt, aber die Konfigurationsdateien sehen ganz anders aus. Die Kommandozeilen, Befehle, die man eingeben muss, sind unterschiedlich. Da kommt man nicht weiter. Ja, ich meine, es ist keine große Hürde, dann liest man halt die Mainpage dazu durch und 20 Minuten später ist man da auch am Start. Aber es ist halt so grundsätzlich ein Ärgernis. Ja, ich habe schon sehr lange ein Debian-System gehabt, weil mein Webserver ein Debian ist. Und als ich dann meine ersten Schritte mit Ubuntu irgendwann gemacht habe, habe ich nur gesagt, ach so, ja, gut. Ja, also Ubuntu ist halt ein aufgebohrtes Debian im Grunde. Damit Sie mal sehen, wie so eine Repo-Konfigurationsdatei aussieht, ist hier ein Beispiel. Ich glaube, das ist die Datei auf meinem Netbook. Genau, da habe ich auch eine Netbook-Edition von Ubuntu drauf installiert. Das sieht man auch da ganz oben in dem ersten Eintrag, depcd-rom. Der ist tatsächlich auf meinem System auskommentiert, weil ich nicht will, dass das Ding irgendwann mich fragt, ich möge eine DVD einlegen, weil das Netbook kein DVD-Laufwerk hat. Aber prinzipiell kann man halt solche CD- oder DVD-Datenträger da auch anmelden und dann sind die halt bekannt und er hat irgendwo die Liste, was auf dieser DVD drauf ist und falls zufällig ein Paket davon gebraucht würde, dann würde er eben sagen, ich möchte jetzt gern mal die DVD mit dieser Beschriftung haben. Das ist praktisch der Auslieferungszustand, da ist das Repo dann an. Dann kommen so Angaben zu, also der ganze Rest sind Sachen, die im Netz sind und nur die verwende ich auch, weil ich normal zu Hause halt dann immer online bin mit dem Ding. Und im Prinzip ist der Aufbau einheitlich. Es geht immer am Anfang los mit entweder dep oder dep source. Dep source ist das Schlüsselwort, was sagt, hier gibt es die Quellcode-Pakete. Die gab's unten, gab's noch mehrere von diesen Depsource-Zeilen, die habe ich alle rausgeworfen, weil die jetzt nicht so interessant sind. Dann kommt praktisch die Angabe der Quelle, ja, so eine Art Wurzelverzeichnis von der Quelle. Also bei der CD ist es einfach nur die Bezeichnung einer CD. Wenn es eine Webseite ist, ist es praktisch ein Oberverzeichnis, wo dann die ganzen Repos für alle Versionen der Distribution zum Beispiel liegen. Das ist hier immer dieses de-archive-ubuntu.com/ubuntu. Und dann kommen Sachen, die angeben, also das Lucid ist zum Beispiel eine Versionsbezeichnung, das ist eine bestimmte Ubuntu-Release, die Lucid Lynx heißt. Und dieser Pfad der in das richtige Repo führt, der heißt halt Lucid. Deswegen steht das da überall. Beziehungsweise an einigen Stellen steht auch Lucid Updates. Das ist das, was ich vorhin schon mal meinte. Man trennt dann teilweise noch, dass man ein extra Repo hat, wo nur diese Security Fixes drin sind. Und dann kommt dahinter noch sowas wie Main oder Restricted oder Universe. Das ist so eine Ubuntu-Eigenart. Die haben aus eher ideologischen Gründen die ganze Software unterteilt in verschiedene Kategorien. Also es gibt Sachen, die exakt dem Open-Source-Gedanken entsprechen. Da müssen verschiedene Anforderungen dran gestellt sein. Es muss erstmal wirklich Open-Source sein. Also die Quellen sind verfügbar. Es ist keine Lizenz drauf, die einen in irgendeiner Weise einschränkt. Es braucht auch nichts an Bibliotheken, was wieder Probleme machen würde. Und da kommt eine ganze Litanei von Sachen. Und wenn es das alles erfüllt, dann kann es praktisch ins Main-Repository rein. Ah ja, und es muss auch noch jemand bei Ubuntu geben, der sich dafür zuständig fühlt, also der da irgendwie Package-Maintainer ist. Und die anderen sind halt dann so abgestuft nach Dingen, die immer schlimmer werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ich glaube, das Multiverse ist das Größte. Also da sind dann, und auch Non-Free, Multiverse und Non-Free, das sind so Bereiche, wo eigentlich die Ubuntu-Leute sagen, eigentlich wollen wir nicht, dass das jemand benutzt, aber wenn es halt sein muss, dann liegt es eben in diesen bösen Unterbereichen. Das heißt nicht, dass die Software irgendwie schlechter ist, aber die verwendet halt Lizenzen oder braucht irgendwelche Produkte, wo einfach die Ubuntu-Leute meinen, das ist nicht koscher, das ist nicht gut. Ja. Also lange Zeit wäre zum Beispiel KDE so ein Kandidat gewesen. Diese grafische Oberfläche KDE verwendet die Qt-Bibliothek von inzwischen Nokia, also von Trolltech. Und die war lange Zeit unter einer rein proprietären Lizenz. Und es gab nur das Versprechen, dass die KDE-Entwickler und Benutzer das Ding kostenlos benutzen können. Aber es war nicht unter einer richtigen Open-Source-Lizenz. Und deswegen haben viele lange die Benutzung von KDE verweigert. Mittlerweile ist Qt auch unter einer Open-Source-Lizenz erhältlich und seitdem ist das Problem weg. Aber es gibt andere Programme, die solche Probleme noch haben. Ja, und wie Sie sehen, hier sind halt ganz viele Repos eingetragen, unter anderem hier unten von zwei Fremdanbietern. Also ich habe mir irgendwann mal von Hand ein VirtualBox Paket installiert. Ja, das ist sowas wie VMware. Und das hat mich gefragt, ob ich auch direkt ein Repository für Updates einrichten will. Und dann hat es das gemacht. Und seitdem kriege ich halt auch Benachrichtigungen, wenn eine neue VirtualBox-Version rauskommt, die dann direkt von dem Firmenrepository kommt. Und das andere hier, was ist das überhaupt? Dillo ist, glaube ich, irgendein obskurer Webbrowser, den ich mal für einen Artikel gebraucht habe. Ja, das war jetzt die Anwendersicht. Es gibt natürlich noch die Sicht des Softwareentwicklers, der ein Programm geschrieben hat, was er auch für Linux anbieten will. Und dann stellt sich ja schon die Frage, für welches Linux eigentlich? Also aus Sicht der Softwareentwickler ist das Ganze natürlich ein bisschen chaotisch. Nicht nur verschiedene Paketsysteme und Formate, sondern diese ganze Inkompatibilität. Da ist also einiges an Aufwand zu betreiben, wenn man Software für alle gerade irgendwie weit verbreiteten Distributionen anbieten will und die auch noch einfach zu installieren sein sollen. Ja, das heißt, man muss dann, wenn man eigene Repos für seine Software hat, muss man eben für die ganzen aktuellen Versionen jeweils getrennte Reposysteme aufsetzen. Ja, und das ist natürlich nicht ganz leicht. Also diese, sagen wir mal, das sind jetzt mehrere Apt-Repositories, die kann man schon zusammenfassen. Ja, die können über einen Repository-Server laufen, weil das Protokoll, was da gesprochen wird, das ist ja dasselbe. Aber trotzdem sind da verschiedene Zweige. Da ist irgendwo ein Debian-Zweig und ein Ubuntu-Zweig und da liegen unterschiedliche Pakete drin, weil ich die einmal für Debian bauen muss, einmal fürs alte Debian, fürs neue Ubuntu, fürs alte Ubuntu und so weiter. Und dann vielleicht alles noch in 32-Bit und 64-Bit, das muss man auch noch unterscheiden. Und beim RPM-Format kommt eben noch dazu, dass man auch jeweils eine andere Toolchain da dranhängen hat. Also ob ich jetzt für ein Mandriva-Repository was mache oder für ein Fedora oder ein OpenSUSE-Repository, das sind jeweils andere Tools, die mir meine Pakete fertig machen und in meinen Repository-Server irgendwie reinschmeißen, damit das dann rausgegeben werden kann. Ja, also das ist eine ganze Menge Arbeit, die die Leute haben, um alle oder möglichst viele Linux-Anwender zu versorgen. Solange man sich jetzt auf eine einzelne Distribution beschränkt, ist es alles nicht ganz so tragisch. Wenn ich zum Beispiel sage, ich will nur OpenSUSE unterstützen, ja, dann muss ich halt RPM-Pakete bauen, die dann in ein OpenSUSE-Repository eingetragen werden, und ich muss mich darauf einstellen, dass ich dieses Bauen der RPM-Pakete mehrmals machen muss für verschiedene SUSE-Versionen. Aber in der Regel muss ich trotzdem nur einmal die Bauanleitung dafür schreiben. Und so eine Bauanleitung zum Paket bauen heißt bei RPM ein Spec-File. Ich glaube, bei Debian heißt es auch Spec-File. Und dazu habe ich einfach ein Beispiel. Das ist aus einem älteren Artikel einfach rausgenommen, wie das aussieht. Das ist eine lesbare Datei, also ASCII-Klartext. Da sind verschiedene Tags halt drin, also es wird irgendwie eine Bezeichnung, Versionsnummer und so weiter, wird da alles Mögliche eingetragen. Group ist so ein etwas veralteter Mechanismus, Software automatisch zu kategorisieren. Wichtig, hier steht noch dabei, für welche Distribution das Ganze da ist, und man kann sich auch noch selber als Packager da drin verewigen und seinen Namen da reinschreiben. Ah ja, und hier gibt es auch noch dieses Copyright, da steht immer drin, unter welcher Lizenz das liegt. Wenn man dann nicht GPL reinschreibt, dann kann es schon passieren, dass die Pakete aus irgendwelchen Hauptrepos rausfliegen, weil in den Hauptrepos dürfen nur bestimmte Lizenzen bei vielen Distributionen halt auftauchen. Ja, dann geht's weiter mit etwas längeren Sachen. Hier kann man noch eine Description angeben. Und dann kommt der interessante Teil. Es gibt dann Setup, das ist praktisch die Vorbereitung für das Paket bauen. Und dann gibt's den eigentlichen Build und den Installationsprozess. Wobei sich Installation hier nicht auf das wirkliche Installieren des späteren Paketes bezieht, sondern auf die Vorgehensweise, die nötig wäre, wenn man von Hand auf seinem Rechner aus den Quellen das Paket übersetzen würde. Weil diese drei Kommandos, Configure, Make und Make Install, wären die Standardbefehle auf einem eigenen Rechner, um aus den Programmquellen direkt die Software einzurichten. Und das wird hier einfach eingetragen, ja, weil es nicht bei jedem Programm so aussieht. Es gibt auch Programme, die andere Schritte erfordern an der Stelle. Und damit weiß dann aber, dass das RPM-Build-System, also die Komponente, die dafür zuständig ist, neue RPM-Pakete zu bauen, wie grundsätzlich eben das funktioniert. Ja, und damit kann man hingehen und mit einer solchen Datei auf mehreren Versionen derselben Distribution das praktisch durchlaufen lassen, und dann fallen hinten mehrere RPM-Pakete raus. Ich glaube, es ist noch eine dritte Seite da. Genau. Man kann dann am Ende, muss man noch sagen, welche erzeugten Dateien in das Paket aufgenommen werden sollen. Man will möglicherweise nicht, dass alles, was beim Übersetzungsvorgang entsteht, am Ende auch in das Paket kommt. Zum Beispiel die ganzen Quellcode-Dateien, die wird man nicht mitschicken wollen. Also die braucht ja der Anwender nachher nicht. Deswegen kann man genau angeben, was Teil des Paketes werden soll. Und man kann sogar sagen, welche Dateien Dokumentationen sind, weil man innerhalb von RPM teilweise Möglichkeiten hat, nur mit der Dokumentation irgendwas zu machen. Und hier dieses Post, das ist etwas, das wird dann zu einem Post-Installations-Skript. Also ldconfig ist so ein Befehl, der unter Linux dafür sorgt, dass die Übersicht über alle Bibliotheken aktualisiert wird. Und der wird halt nach der Installation dieses Pakets wird er ausgeführt. Ja, und wenn man so einen Spec-File geschrieben hat und es ist fehlerfrei, dann braucht man nur noch zu sagen rpm-build minus bb für build irgendwas und dann den Namen der Spec-Datei, und dann passiert alles andere automatisch. Ja, natürlich nur, wenn es korrekt ist. Und das Gute ist eben, wenn dann irgendwann eine neue Version der Software der Distribution rauskommt, was weiß ich, eine SUSE 11.4 oder so, dann kann man wieder seinen Spec-File nehmen, und wenn man Glück hat, dann läuft es einfach durch und es fällt dann ein Paket für die neue Version raus. Ja, so machen die Distributoren ihre eigenen Pakete für eine neue Version. Die benutzen auch nichts anderes. Okay, dann sind wir an der Stelle mit dem Linux Zeug durch, dann werfen wir noch einen Blick auf den Windows-Installer. Da gibt es eben diese MSI-Dateien. Die Idee ist hier natürlich ähnlich wie bei Linux, dass dieser Wildwuchs der ganzen Setup- und Install-Exe-Dateien, dass das irgendwie etwas chaotisch ist und man hätte gerne einen zentralen Punkt, wo die ganze Software administriert werden kann. Und es gibt ja auch diese Softwareübersicht bei Windows, die man zum Beispiel verwenden kann, um Software wieder loszuwerden, ja, wo man von einem zentralen Punkt aus die Deinstallationsroutinen aufrufen kann. Und die MSI-Dateien stellen praktisch die Möglichkeit dar, sowas auch für die Installation zu haben. MSI stand historisch für Microsoft Installer, so hieß das Tool, was die benutzt hat. Das Ding heißt jetzt Windows Installer. Und es ist nicht eine eigene Installationsroutine irgendwie in so einer MSI-Datei drin, sondern es ist nur die Beschreibung, wie der Windows Installer vorgehen muss, um das Zeug einzurichten. Im Vergleich zu dem eher simplen Aufbau von so einer RPM- oder Debian-Paketdatei sind diese MSI-Dateien ja ziemlich komplex. Da sind irgendwelche Datenbanktabellen drin, die man also nicht so einfach auslesen kann. Also ASCII-mäßig ist da gar nichts zu holen. Und es ist deswegen auch nicht so leicht, solche Dateien zu erstellen. Ja, also es gibt irgendwie wohl ein Tool, wo man zunächst mal mit einer XML-Datei anfängt, die man selber erstellen muss. Die sieht auch schon komplex aus, die kann man auch nicht so von Hand runtertippen. Und daraus kann dieses Tool dann eine MSI-Datei erstellen. Eingeschränkt können wohl auch die Entwicklungswerkzeuge, also Visual irgendwas von Microsoft, die können auch einen unterstützen dabei, so ein MSI-basiertes Paket zu bauen. Aber das Ganze ist jedenfalls erheblich komplexer als die Gestaltung von diesen RPM- und Debian-Paketen. Und dafür gibt es aber ein paar interessante Features. Einmal gibt es so eine Rollback-Funktion, wenn die Installation fehlgeschlagen ist. Dann ist zu dem Zeitpunkt vielleicht schon irgendwas verändert worden. Vielleicht sind schon irgendwelche neuen Keys in die Registry geschrieben worden oder es sind irgendwelche Dateien kopiert oder vielleicht sogar Sachen gelöscht worden oder sowas. Das kann alles rückgängig gemacht werden. Das heißt, alle Modifikationen, die Microsoft Installer oder der Windows Installer vornimmt, die macht er alle unter Vorbehalt, damit man das Rad wieder zurückdrehen kann. Dann wird automatisch eine Deinstallationsroutine halt in der Systemverwaltung irgendwo verankert, damit man die Software auch wieder los wird, ohne nach einem speziellen Uninstall-Programm zu suchen. Früher hatten viele Windows-Programme so ein eigenes Untermenü im Startmenü, da war das Programm drin, vielleicht noch die Hilfe zum Programm und ein weiterer Punkt war Programm deinstallieren. Das braucht man im Prinzip nicht mehr, weil man einfach in die Softwareverwaltung geht und sagt, Haus weg, wenn man diese Features halt verwendet. Und was schön ist, dass die Software grundsätzlich in verschiedene Komponenten aufgeteilt werden kann, wo man bei der Installation auswählen kann, was man dabei haben will. Also man ist nicht gezwungen, das komplette Paket zu installieren, sondern sofern die Entwickler das vorgesehen haben, kann sagen, ich will nur die und die Komponente haben. Und das geht sogar so weit, dass sowas wie On-Demand-Installation drin ist und etwas, was die Advertise-Feature nennen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Microsoft Office installieren, das macht man relativ häufig so, dass man es nicht komplett installiert, weil nämlich die Vorauswahl nicht komplett ist. Also wer einfach nur da durchgeht, ich glaube durch den Standard-Installationsdialog, der kriegt nicht das komplette Office, ne? Da fehlen Sachen. Und die Sachen, die fehlen, die tauchen aber trotzdem in den Menüs auf. Und man kann die dann anklicken und dann erscheint ein Hinweis, dass dieses Zeug jetzt nachinstalliert werden muss. Und dann wird praktisch, ohne dass man dafür nochmal ein Administrator-Kennwort oder irgendwas eingeben muss, läuft einfach diese Prozedur an und installiert das fehlende Zeug nach. Und wenn man jetzt irgendwie so ein Setup hat, wo vielleicht die Installationsmedien übers Netzwerk erreichbar sind, dann wird man nicht mal belästigt davon. Und wenn es fertig ist, dann stehen diese Funktionen zur Verfügung. Ja, das ist schon alles, was ich Ihnen zum Windows-Installer erzählen will. Sie sehen, Windows ist jetzt eher nicht so meine Welt. Bei macOS gibt es noch weniger zu erzählen, denn da gibt es kein spezielles Paketformat. Das hatte ich am Anfang schon mal kurz erwähnt. Die typische Vorgehensweise ist halt, dass man einfach ein Verzeichnis mit irgendwelchem Zeug in das Applications-Verzeichnis wirft und da kann es dann arbeiten. Und es ist auch so, dass wenn man jetzt nur mit dem Dateimanager von macOS sich dieses Verzeichnis anguckt, dann sieht man sieht man oft so Programme, die scheinbar aus einer einzelnen Datei bestehen, die tatsächlich aber eine ganze Verzeichnisstruktur darstellen. Ja, ein Beispiel dafür ist der Browser Safari, der bei macOS automatisch dabei ist. Wenn Sie in diesen Applications-Ordner reingehen, dann gibt es da einfach nur einen Eintrag Safari, den können Sie anklicken und dann startet der Browser. Und wenn Sie das in der Shell sich angucken, dasselbe Ding, dann sehen Sie da drin, es gibt gar keinen Eintrag Safari, es gibt Safari.app. Und das ist ein Ordner und da ist eine ganze Hierarchie drunter und irgendwo in Safari App Contents macOS, da finden Sie dann ein Binary, das Safari heißt und das auch ausgeführt werden kann. Das können Sie aber nicht direkt starten. Wenn Sie das Ding irgendwie aus der Shell versuchen zu aktivieren, das läuft nicht. Ja, sondern der Weg geht nur, dass man irgendwie direkt von der grafischen Oberfläche aus das Ding startet. Ja, und das ist halt so ein Verbergungsmechanismus, einfach, dass die Sachen nicht angezeigt werden. Also der Safari ist prinzipiell schon ausführbar. Ich glaube nur, dass in den Verzeichnissen eins drüber, da stehen noch irgendwelche Informationen, die nicht ausgewertet werden, wenn man das Ding von unten startet auf der Konsole. Ich meine jedenfalls, ich hätte das ausprobiert und es wäre nicht gelaufen. Aber jedenfalls aus dem Dateimanager heraus würden Sie dieses Binary nie zu sehen kriegen, sondern sehen immer nur dieses eine Icon, was das Programm ist. Und das kann man dann auch als einzelnes Objekt praktisch anfassen und aus dem Applications-Ordner rausziehen. Und damit verschwindet das ganze Unterverzeichnis. Ja, genau. Und damit sind wir auch durch. Etwas früher als ich dachte. Ich hatte jetzt irgendwie die letzten Minuten das Gefühl, ich müsste mich stressen, weil die Zeit zu Ende geht, aber jetzt sind wir doch ein bisschen früher fertig. Ich denke, Sie werden es ertragen.
Ja,
gut.